Das war eben dann auch so der Punkt, wo ich versucht habe, das Können, das ich mir im Sportklettern erarbeitet habe, auf die großen Wände, auf die großen Berge zu übertragen.
Ja, so klassische Routen im westalpinen Bereich wie eine Eiger-Nordwand, eine Matterhorn-Nordwand sind heutzutage in der Sommerzeit überhaupt nicht mehr kletterbar. Und so gesehen hat dieser klimatische Wandel für das Bergsteigen echte Relevanz.
Die Wiesen gehören bewirtschaftet, ich habe Schafe. Mit den Schafen produziere ich einerseits Fleisch, andererseits ein bisschen Wolle.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu unserer neuen Reihe im Podcast. Alpenverein Basecamp Solo Talk. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Das ist unser Motto. In unserer neuen Reihe wollen wir ganz tief in die Augen von Personen schauen, die für gewöhnlich hoch hinaussteigen. Um von ihnen zu lernen, um von ihnen inspiriert zu werden und um sie besser zu verstehen. Der Alpenverein Basecamp Solo Talk mit Alexander Huber und Jörg Wunram.
Ich bin jetzt der Alexander Huber, kenne bei uns eigentlich hauptsächlich als Huber Burm, weil unser Vater, der Thomas Huber, der ist halt immer mit uns auftaucht, mit seinen zwei Buben, mit dem Thomas und mir. Und da hat sich geheißen, das sind die Huberbuben.
Alexander Huber lebt im Berchtesgadener Land. Er gilt als einer der besten Kletterer der Welt. Als ein herausragender Allrounder im Alpinismus, in Fels und Eis. Der diplomierte Physiker hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der 55-Jährige ist Profibergsteiger, Familienvater, Bauer, Abenteurer, Vortragsreisender und Hobbymusiker.
Alexander Huber, mal von einer ganz anderen Seite. Du hast ein wunderschönes Instrument vor der Brust, kann man sagen. Das ist eine steirische Ziehharmonika. Und du hast angefangen, dich für dieses Instrument zu erwärmen. Was war's? Was war der auslösende Grund, warum du das probiert hast oder angefangen hast?
Naja, ich spiele schon seit der Kindheit Klavier, allerdings auch mit einer Pause von 2, eher 3 Jahrzehnten dazwischen. Das habe ich dann vor einigen Jahren nochmal wieder reaktiviert. Naja, und dann denkt man sich jetzt schon, na, Musik machen ist einfach total cool, aber das Problem beim Klavier wird immer das Gleiche bleiben. Man hat das Klavier nie dann dabei, wo man es eigentlich brauchen könnte, weil es einfach zu schwer zum Transportieren ist. Und mei, ob das jetzt eine Gitarre ist oder eben ein Zirch, sind einfach Instrumente, die kann man mit auf Reisen nehmen, die kann man mit dabei haben. Und ja, von dem habe ich schon immer geträumt. Habe auch bei Zeiten darüber gesprochen und auf einmal an Weihnachten war dann dieses Instrument und ein Weihnachtsbaum. Und zwar einfach von meinem Schwiegervater, der die über 40 Jahre nicht mehr bespielt hat. Und hat gesagt, wenn du das spielst, dann kannst du das haben. Und das war eigentlich so die Initiation, dass ich damit angefangen habe. Jetzt ist es ja bei Weitem nicht so, dass ich da jetzt in irgendeiner Weise ein Könner wäre, aber das ist ja trotzdem egal, es ist trotzdem ein wunderbares Instrument und je länger und je öfter man spielt, umso mehr wird es dann auch mit der Zeit ein richtig gutes Zirchspiel werden.
Ich muss dich jetzt eine etwas, bitte nicht falsch verstehen, eine Frage von meiner Frau aufgetragen, die ich an dich richten soll, wenn ich mit dir spreche. Du hast ja lange Haare. Sie hätte gerne gewusst, welches Shampoo du benutzt.
Ja, fast gar keins. Ich sage, das beste Shampoo ist immer noch das Wasser.
Oft hat Alexander Huber seine langen Haare zu einem Zopf gebunden. In seinem Leben ist der Alpinist viel in der Welt herumgekommen. Tausende Gipfel und steilste Wände kennt er. Unzählige und schwierigste Erstbegehungen gehen auf das Konto des Bayern. Die zum Teil dramatischen Veränderungen in den Gebirgen der Erde hat er hautnah zu spüren bekommen. Alexander Huber sitzt auf einer Bank vor seinem Bauernhof in der Schäffau oberhalb von Marktschellenberg. Auf dem Poschachlehen. Alexander Huber schaut über das Berchtesgadener Land.
Die Berge, insbesondere der alpine Raum, ist natürlich auch einem Wandel unterworfen. Wahrscheinlich einem größeren Wandel, als wir das im Moment vielleicht noch überschauen können. Woran merkst du es am ehesten?
Ja gut, der offensichtlichste Wandel ist natürlich in der Gletscherwelt zu sehen. Da merkt man einerseits, dass einfach die Niederschläge sich verändert haben. Es kommt ja deutlich mehr Niederschlag als Regen runter. Die Schneefallgrenze zieht nach oben. Da sind wir alleine schon, wenn halt einfach die Schneeschmelze schon viel früher abgeschlossen ist, als wie vor einigen Jahrzehnten, aber natürlich auch in diesem massiven Rückgang von den Gletschern. Und da ist natürlich klar, das wird die alpine Landschaft, die Bergsteiger, aber auch die Bewohner der Alpen massiv prägen.
Wenn du in den Bergen unterwegs bist, beim Klettern bist, dann merkst du die Auswirkungen dieser Veränderung ja auch unmittelbar. Wo ändert sich's für dich als Kletterer am meisten? Wird das Gestein bröseliger? Wird es für dich schwieriger, auch deine Routen dann auch tatsächlich umzusetzen und zu klettern?
Ja, so klassische Routen im westalpinen Bereich wie eine Eiger-Nordwand, eine Matterhorn-Nordwand sind heutzutage in der Sommerzeit überhaupt nicht mehr kletterbar. Das wäre einfach tödlich, mit einer derartigen hohen Steinschlaggefahr durch eine Nordwand zu klettern. Und so gesehen kann man natürlich klar sagen, es hat unser Bergsteigen verändert. Und wenn wir diese Veränderung aber nicht mitmachen würden, dann würden wir darin umkommen. Und so gesehen hat dieser klimatische Wandel für das Bergsteigen echte Relevanz.
Das prägt sich dann wo besonders aus bei dir?
Na, das, was sich wirklich verändert, ist einfach das, was wir überhaupt noch klettern können. Wie gesagt, große Bereiche der Westalpen, der klassischen Führen in den Westalpen, lassen sich in der Sommerzeit überhaupt nicht mehr klettern. Geschweige denn, ist so eine Wand wie die Lenzspitze Nordwand im Sommer überhaupt noch da. Die sind einfach verschwunden in der Region von den Hohen Tauern. Da gab es eine Wiesbacher Nordwestwand. Es war früher eine reine Eiswand, das ist jetzt eine Felswand. Und natürlich mit unheimlich viel Schotter, mit unheimlich viel Bruch. Und ist so per se im Sommer heute unkletterbar. Und da sieht man mal, dass doch in sehr vielen Bereichen wir Bergsteiger mit Konsequenzen zu rechnen haben oder sie auch heute schon spüren.
Also du musst dich auch neu orientieren. Klettern ist ja durchaus auch eine kreative Tätigkeit. Zapft das deine Kreativität dann noch mehr an?
Nein, also ich glaube, das lässt sich einfach so nicht ableiten. Man kann jetzt keine positive Auswirkung mit diesen veränderten Bedingungen sehen. Das ist einfach schlecht. Es tut der Bergwelt schlecht, es tut auch den Bergsteigen schlecht. Diese dramatisch schnelle Änderung des alpinen Raumes ist einfach tatsächlich nicht das gut zu interpretieren.
Das ändert aber nichts daran, dass Alexander Huber seiner Passion, also dem Klettern, weiter frönt. Vorausgesetzt, seine Arbeit als Bauer lässt das zeitlich zu. Der Extremkletterer ist Landwirt im Nebenerwerb. Gemeinsam mit seiner Frau Nina bewirtschaftet Huber seit einigen Jahren einen Hof. Da ist immer etwas zu tun.
Schon wieder was los, hä? Da?
Und sei es nur der tägliche Kontrollgang zum Hühnerstall oder zu den Schafen.
Was für ein schöner Hahn.
Ja, nein, der Legolas, der ist gut drauf. Der hat ja schon einigen Hühnern das Leben gerettet, weil wir haben darum schon auch sehr viel mit Hühnern habe ich zu kämpfen. Und wenn der untertags draußen mit seinen Hühnern unterwegs ist, also der ist zumindest ein sehr wehrhaftes Wesen gegenüber den Hühnerhabicht.
Seid ihr auch eierautark? Das heißt, ihr habt euer Frühstücksei aus dem eigenen Stall?
Genau, da sehe ich ja schon erst die Eier liegen, aber die tue nicht ich ernten, sondern das ist der Job für die Kinder, den ich auch nicht nehmen soll. Also das ist wirklich so Lieblingsaufgabe für die Kinder.
Dann haben die ganzjährige Ostern sozusagen.
Ja, ja, wir haben ganzjähriges Ostern. Schafin!
Das sind die pavlovschen Schafe, sozusagen.
Wahrscheinlich, genau. Da, komm her.
Der Lockruf des Brotes. Verwertet ihr auch die Schafmilch?
Nein, nein, nein. Weil wir haben im Endeffekt, wie man bei den Kühen sagt, Mutterkuhhaltung. Und so haben wir jetzt Mutterlammhaltung. Das heißt, die Schafmilch wird dazu gebraucht, dass die Lämmer großgezogen werden. Und das, was ich produziere, ist halt im Grunde genommen Lammfleisch.
Und das vermarktest du auch, ne?
Im letzten Jahr habe ich 22 Lämmer vermarktet.
Die haben alle Namen, nehme ich an, ne? Also von den Kindern zumindest getauft, oder?
Das ist der Gustl und das ist der Schnuckl. Der da. Nein, alle haben jetzt keinen Namen, aber die meisten, das ist Entenschafi, weil der hat eine, wenn es kurz geschoren ist, dann sieht man eine perfekte Ente auf dem Rücken.
Ehrlich?
Mhm.
Entenschafi.
Mhm. Genau.
Kurzer Standortwechsel. Vom Hühnerstall und der Schafweide in das alte Bauernhaus. Vor 14 Jahren hat Alexander Huber das Poschach-Lehen gekauft und behutsam renoviert. Im Wohnzimmer wartet eine Felswand, die bis zur Decke reicht. Zum Klettern und Chillen. Durch die große Fensterfront scheint die Sonne. Eine Etage darüber steht der Flügel, an dem Alexander immer wieder sitzt und spielt. Im Erdgeschoss befindet sich eine Ferienwohnung. Liebevoll modernisiert, aber ohne den traditionell bäuerlichen Charme zu zerstören. Dicke Holzbalken, alte Schränke und leise knarzende Türen. Gemütlich einfach. Von einer glücklichen Fügung spricht Alexander Huber. Den Bauernhof hat er durch das Klettern entdeckt. In der Schäffau am großen und kleinen Barmstein. Viele Routen ist Huber hier als erster geklettert. Etliche im oberen 10. und unteren 11. Schwierigkeitsgrad.
Wie hast du ihn gefunden, hier diesen Bauernhof?
Der Chef war schon wirklich genial. Und der kleine und der große Baumstor, die sind perfekt zum Klettern. Gibt es hunderte von Kletterrouten. Und bin ich da immer schon on and off, also immer wieder beim Klettern. Und dabei ist mir halt zugetragen worden, dass hier dieser Hof zum Verkauf steht. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Besitzerin zu dem Zeitpunkt schon 80 Jahre alt und die hat sich einfach dazu entschlossen, dieses Anwesen zu verkaufen, um sich etwas unten am Markt zu kaufen. Und nachdem jetzt wirklich keiner da war, der es direkt übernehmen würde und weiter betreiben würde, war das für sie die beste Entscheidung. Und ich muss ehrlich sagen, eine wunderbare Entscheidung, anstatt irgendwie Wiesenstücke oder Waldstücke zu verkaufen, das Anwesen an Stück zu verkaufen, an jemanden, der wirklich Interesse daran hat. Das ist natürlich für mich persönlich ein großartiges Geschenk gewesen.
Das aber auch mit viel Arbeit verbunden war und immer noch ist. Das heißt, du hast hier schon einiges verändert bzw. renoviert, saniert, also so auf den Stand gebracht, dass ihr hier euch auch sehr wohl fühlt, nehme ich mal an. Wie viel Eigenleistung konntest du davon übernehmen?
Ja, es ist ja eine kleine Landwirtschaft mit 7 Hektar und das Ganze in der Bergregion, das heißt ein typischer kleiner Bergbauernhof. Die Wiesen gehören bewirtschaftet, ich habe Schafe. Mit den Schafen produziere ich einerseits Fleisch, andererseits ein bisschen Wolle, die ich tatsächlich ins Vilgratental bringe, weil da ein guter Verarbeiter da ist, Vilgraten Natur. Und ansonsten steckt natürlich auch viel Arbeit drin. Also gerade an so einem alten Bauernhof gehört da immer einiges gemacht. Wir haben das rein prinzipiell auch saniert. Und haben versucht, nachdem es in den 70er Jahren schon saniert wurde, auch wieder ein gutes Stück von der alten Seele wieder herzugeben. Damals hat man ja, wenn man modern renoviert hat, viel mit Kunststoffen gemacht, sei es von den Böden her, sei es von den Türen und Fenstern her. Und ich habe da alles wieder mit Holz so weit gebracht, dass es einfach den Charme der vergangenen Tage wieder gewonnen hat. Und das habe ich sehr viel mit Kletterfreunden gemacht. Das ist das Schöne. Und habe natürlich auch ein gutes Stück weit selbst mitgearbeitet, damit das Ganze eben wieder so ausschaut, wie es heute ausschaut.
Konntest du dir das in deinen jungen Jahren vorstellen, sowas mal zu tun?
Ja, das kommt nicht out of the blue, würde man im Englischen sagen. Das kommt nicht von irgendwo her, sondern ich bin tatsächlich auch in der Landwirtschaft groß geworden. Von dem her ist mir das Ganze durchaus vertraut. Es ist ja schon auch so, dass ich versuche, ein energieautarkes Haus zu haben. Einerseits in dem, dass ich Photovoltaik auf dem Dach habe und Solarthermie. Aber das ist auch mit der Zentralheizung
Es war vormals eben auf Öl basiert und ich habe dann umgestellt auf Stückholz. Das heißt, ich habe eine Scheitholzheizung und ja, das muss ich halt alles aus dem Wald generieren. Und es ist genügend Wald da, dass ich nachhaltig den Wald bewirtschaften kann. Somit kann ich sagen, brauche ich, um dieses Gebäude energetisch zu betreiben, keinen fossilen Brennstoff. Und das ist mir persönlich ein Anliegen. Und das ist halt einfach so der Weg, den ich versucht habe, in die Zukunft zu beschreiten, ohne jetzt deswegen alle Problematiken unserer Gesellschaft gelöst zu haben. Aber ich denke, es ist doch eine gewisse Form der Verantwortung, die man übernehmen kann, wenn die Möglichkeiten da sind, diese Dinge auf den Weg zu bringen.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Der Alpenverein Basecamp Solotalk mit Alexander Huber und Jörg Wunram.
Der Schlüssel zu den Bergen ist bei uns natürlich ganz klar in den Eltern zu sehen. Es sind ja beides Bergbegeisterte und die uns bereits in frühester Kindheit in diese Welt der Berge hineingebracht haben. Und da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie das so in der Summe gelaufen ist, weil eigentlich alles für uns immer da war.
Die Welt der Berge hat Alexander Huber quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Die Eltern motivierten ihn und seinen älteren Bruder, sich draußen in der Natur zu bewegen. Egal ob wandernd oder bergsteigend. Vor allem Skitouren haben es den Huber-Burm angetan.
Wo man quasi das erste Mal wirklich sportlich motiviert auf die Berge gestiegen ist, war bei uns tatsächlich Skitouren gehen und nicht das Klettern. Da sind wir schon zusammen unterwegs gewesen. Einfach die Felle unter die Skier. Und so sind wir in diese winterliche Welt mit dem Vater raufgestiegen und mit der Mama. Und Skifahren hat uns sowieso schon immer getaugt. Und dann ist es halt in die Westalpen gegangen. Und das war natürlich für mich persönlich schon ein starkes Anliegen, dass ich da immer genauso mit dabei bin. Und ich weiß noch ganz genau, das war so ein ganz kleiner Konflikt bei uns, weil da war eben diese Reise ins Wallis geplant zu den 4000ern der Alpen. Und dann war es zuerst halt eigentlich nur angedacht, dass der Thomas mitreist. Und es wäre vor allem auch im Sinne von meiner Mama gewesen, die gesagt hat, naja, ihr taugt es halt einfach nicht zu 100%, dass wir dann alle drei miteinander da in den Bergen unterwegs sind. Und da wäre es ja lieber, einer bleibt daheim. Und war einfach für mich persönlich nicht darstellbar. Das kann nicht sein, dass die zwei da abreisen und ich daheim bleiben muss. Und ich glaube, ich habe einfach genug Terz gemacht, dass irgendwann mein Vater mir auf Zeiten genommen hat. Jetzt, Alexander, ich glaube, es ist vernünftiger, du redest jetzt nicht mehr groß drüber. Verlass dich drauf, du wirst mit dabei sein. Und ich habe das jetzt ehrlich gesagt einfach dann auch so übernommen vom Vater. Ich habe dann nicht mehr groß die Sprache auf die 4000er gebracht. Wir haben den Skitourenwinter gehabt und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass ich motiviert immer mitgelaufen bin und geschaut habe, dass ich keine Bremse bin. Und als halt dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Reise beginnt, das war in die Osterferien, Reise in die Westalpen nach Zermatt, nach Saasgrund, Saasfee, zu den großen Orten, wo man dann halt auf die 4000er raufsteigt, war es halt dann so, dass der Vater tatsächlich Wort gehalten hat und mich mit auf die Reise genommen hat.
Du hast ja 1992 dann tatsächlich auch eine Ausbildung zum staatlichen Bergführer und Skiführer gemacht. Hattest du den Berufswunsch tatsächlich, in diesem Metier dann Geld zu verdienen? Oder war das einfach nur so, ja, ich mach's eh, also kann ich eigentlich auch diese Qualifikation mir holen und auch das Dokument, was man ja in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern gut brauchen kann?
Ja, wenn man mich heute als Bergsteiger sieht, so habe ich einerseits so die Lizenz des Berg- und Skiführers, andererseits bin ich heute nicht mehr wirklich tätig darin, wenn dann nur in Ausnahmefällen. Trotzdem muss man sagen, glaube ich, dass es ein guter Wunsch war von unserem Vater, diese Ausbildung anzustreben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man damit viele erfahrene Bergsteiger zusammenkommt und die Ausbilder in der Bergführerausbildung, die sind ja wirklich erfahrene Bergsteiger. Da bekommt man noch so viel mehr mit, als wie von einem einzelnen Mentor wie unserem Vater, Deswegen glaube ich, dass es eine sehr kluge Entscheidung war von unserem Vater, uns diese Ausbildung zu ermöglichen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt da in direkten Bezug auf schweres Klettern, Eisklettern, Skibergsteigen nichts Neues gelernt habe, aber es geht um Gefahrensituationen am Berg, wie geht man damit um? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir extrem viel mitgenommen, sodass man sagen kann, durch diese Ausbildung zum Berg- und Skiführer haben Thomas und ich auch unser bergsteigerisches Wissen komplettiert, auch wenn wir davor schon von Schwierigkeiten bewältigen hier ausgewachsene Bergsteiger waren.
Eine steile Karriere im wahrsten Sinne des Wortes. Schwierigste Wände waren und sind für Alexander Huber bis heute eine Herausforderung, die ihn immer wieder motiviert. Aufbrechen und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. 1992 mit Om, einer Route im 11. Schwierigkeitsgrad am Hohen Göll in den Berchtesgadener Alpen. 1995 die erste Rotpunktbegehung der Salety Wall am El Capitan im Yosemite Nationalpark. Und 2 Jahre später die Westwand des Latok II im Karakorum. Schwierigste Kletterei in einer Höhe von 7000 Metern und mehr. Das hatte es bis dahin noch nicht gegeben.
Was war da die spezielle Herausforderung für dich? Was hat dich daran gereizt, es dann also eine Stufe höher quasi nochmal zu probieren oder zu machen?
Das ist eigentlich so dieses Faszinierende, wenn man diese imaginäre Linie vom schon Bekannten ins noch Unbekannte hinein überschreitet, einen neuen Horizont erkundet. Und das ist uns genau mit der Erstbegehung der Westwand am Latok II gelungen.
Also auch die Begrifflichkeit des Abenteuers kriegt da ja nochmal eine ganz andere Tiefe. Oder nee, Höhe muss man ja eigentlich sagen in diesem Fall. Wie höhenverträglich bist du? Weil das ist ja eine ganz andere Beanspruchung und Herausforderung.
Also man kann wirklich sagen, die Erstbegehung von Latok II war für uns dieses echte Abenteuer, weil wir etwas gemacht haben, was unbekannt war. Noch keiner ist oberhalb von 6200 Meter einen Big Wall geklettert. Das war der bekannte Horizont, etabliert am großen Drango Tower. Und wir sind halt quasi noch einmal 1000 Meter drüber hinaus geklettert. Und da spielt natürlich Höhe eine gewisse Rolle. Und wichtig bei dieser Akklimatisation ist, dass man sich einfach die Zeit nimmt. Und das ist vielleicht so dieser Trend, der völlig wahnsinnig zur Zeit ist. Heute werden 8000 innerhalb kürzester Zeit bestiegen. Da wird dann schon in einem künstlichen Zelt vortrainiert, das sind Hypoxie-Zelte, quasi durch Reduktion vom Sauerstoffanteil versucht man die Höhe zu simulieren. Aus meiner Sicht eine Entwicklung, die völlig in die falsche Richtung geht. Es ist ja eigentlich schön, wenn man über die Akklimatisation die Zeit in den Bergen verbringt. Und wir sind ja ohnehin eine beschleunigte Gesellschaft. Für mich hat Bergsteigen auch immer noch ein Stück weit mit Entschleunigung zu tun. Und für mich ist es ein wichtiger Prozess, unsere Zivilisation zu verlassen und über den Weg ins Basislager und der langsamen Akklimatisierung mich mit dem Berg vertraut zu machen und nicht in einen Rush in Europa zu starten und dann möglichst 10 Tage oder 14 Tage später schon den Gipfel erreicht zu haben, 3 Wochen später wieder zurück zu sein in der Arbeit. Das ist etwas, was aus meiner Sicht mit dem Bergsteigen, so wie es von Natur aus gewachsen ist, nichts zu tun hat.
Alexander Huber sitzt wieder am Klavier und spielt. An einer Passage hakt es ein bisschen. Er probiert es immer wieder, bis es passt. Vielleicht ein Sinnbild für die vergangenen Monate. Der Profikletterer hat eine anstrengende Zeit hinter sich. Im Winter wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert und entfernt. Alex Huber mag darüber nicht wirklich reden. Nur so viel. Die OP sei gut verlaufen. An Klettern war nicht zu denken. So eine Diagnose macht selbst einem Alexander Huber Angst. einem Mann, der zu diesem Thema schon vor Jahren ein Buch geschrieben hat. Der Titel: Die Angst, dein bester Freund.
Wie viel Angst ist in deinem Leben noch vorhanden?
Ja, die Angst ist deswegen unser bester Freund am Berg, weil wenn man jetzt den Berg ganz genau anschaut, immer dann, wenn wir in schwierigen Gelände unterwegs sind, das versuchen wir, dann sind wir im absturzgefährdeten Gelände, und wenn wir uns dieser Absturzgefahr nicht bewusst sind, dann kann ich zwar schon sagen, da bin ich angstbefreit am Berg unterwegs, aber eben auch brandgefährlich. Deswegen lehrt mich die Angst, in der kontrollierten Situation einfach nur aufmerksam unterwegs zu sein, und ist damit alles andere als negativ, sondern eigentlich mein wichtigster Partner, meine wichtigste Überlebensversicherung am Berg. Und deswegen eben auch mein Titel: Die Angst, dein bester Freund.
Was war der Auslöser für dich, dieses Buch zu schreiben? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, da habe ich die Bück sowas von voll gehabt und ich war wirklich angstgetrieben?
Ja, warum habe ich dieses Buch geschrieben, vor allem mit diesem Titel? Es hat ganz viel damit zu tun, dass die Menschen mich oft gefragt haben und auch immer noch tun: Ja, hast du denn da keine Angst, wenn du da ohne Seil diese Wand raufkletterst? Und dann sage ich mir, dann schauen Sie gerne dieses Bild an und dann schauen Sie meinen Gesichtsausdruck, was kann man da lesen? Ich denke, man kann dann schon sehr wohl aus den Augen herauslesen, dass ich in diesem Moment von der Angst ergriffen bin. Nur, was löst die Angst in mir aus? Und offensichtlich war es ja in meinem Kletter- und Bergsteigerleben dann schon immer so, dass ich versucht habe, eine kontrollierte Situation durchzusteigen. Und wenn ich jetzt free solo, das heißt ohne Seil, in so einer Wand unterwegs bin, dann versuche ich das natürlich immer so zu gestalten, dass ich vom Einstieg bis zum Gipfel kontrolliert unterwegs bin. Und dann ist in so einer Situation natürlich die Angst da, abzustürzen. Und deswegen löst die Angst in mir volle Konzentration aus. Wenn mich die Gefahr, die die Angst in mir auslöst, Nervosität erzeugt, dann muss ich zurückziehen. Wenn ich dagegen weiß, ich habe die Schwierigkeiten, die mich erwarten, im Griff, dann kann ich weitermachen. Und dann löst die Angst in mir aber auch keine Panik aus oder Nervosität, sondern nichts anderes als das, was ich brauche, nämlich diese volle Fokussierung, die Konzentration.
Wie viel Zeit hat man da, dann so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich mache jetzt den Schritt zurück oder ich versuche jetzt meine persönliche Grenze vielleicht doch zu überschreiten und mich dieser Angst zu stellen, um sie wieder zu kontrollieren?
Von der Angst überrascht zu werden ist natürlich immer sehr unangenehm. Ich denke, beim Bergsteigen lebt es davon, dass man so eine Situation tunlichst vermeidet. Und wenn ich es jetzt auf Expedition zum Beispiel extrapoliere, dann muss ich sagen, ja, mit einem Fabian Buhl am Choctori unterwegs war, an 6000er bei der Lato-Gruppe im Karakorum-Gebirge, da waren wir eine Woche lang unterwegs bis zum Gipfel und dann noch einmal 2 Tage auf dem Weg nach unten. Ja, da sind es in der Summe fast 10 Tage, wo wir permanent im absturzgefährdeten Gelände unterwegs sind. Das heißt, da ist die Angst von Anfang an bis zum letzten Moment, wo wir im absturzgefährdeten Gelände unterwegs sind, dabei.
Wie anstrengend ist das? Also wenn du von 10 Tagen in mehr oder weniger dauerhaften Zuständen der Angst dich befindest, das zehrt ja auch körperlich, also physisch.
Also diese eine Woche war natürlich in jeder Hinsicht absolut am Limit. Einerseits physisch, über eine Woche und dann einmal 2 Tage Abstieg, also über so einen langen Zeitraum, jeden Tag physisch volle Leistung zu erbringen, leert einen körperlich massiv aus. Aber eben auch diese lange Zeit, diese vielen Tage, die man am Berg verbringt, ohne auch nur einen einzigen Fehler sich erlauben zu dürfen, verlangt eine brutale Aufmerksamkeit, sodass man sagen kann, am Ende waren wir nicht nur physisch am Ende, sondern genauso mental am Ende. Und deswegen ist es auch für uns eine besondere Erfahrung gewesen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.